2 präsentiert IQ Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Sie fahren Harley-Davidson und trainieren im Fitnessstudio. Sie reisen in der Weltgeschichte herum, tragen Jeans und gehen ins Kino. Heutzutage sind anscheinend auch die Großmütter nicht mehr das, was sie früher einmal waren. Nämlich betagte, gütige Frauen, die sich am liebsten um ihre Enkel kümmern. Aber vielleicht haben die modernen Omas sich nur äußerlich dem Zeitgeist angepasst, gewissermaßen die Klamotten gewechselt und sind innerlich doch ganz die Alten geblieben. Psychologin Sabine Hoyer von der Universität Göttingen.
Was wir feststellen, immer wieder überraschend, ist, dass das moderne Leben sehr viel weniger stört, als wir es erwarten würden. Heute in einer Zeit, wo die Kinder und damit auch die Kindeskinder ja nicht mehr am Ort wohnen, könnte man glauben, dass diese großelterliche Fürsorge einfach eine viel geringere Rolle spielt.
Aber dem ist wohl in der Tat nicht so. Trotz Emanzipation und Selbstverwirklichung, trotz Seniorenstudium, Trommelworkshop oder Facelifting. In einer Pilotstudie führte die Psychologin im Jahr 2005 in Zusammenarbeit mit Harald Euler von der Universität Kassel tiefgehende Befragungen von Großeltern durch und stellte unter anderem fest,
von 24 Befragten gaben 24 Befragte an, dass Enkelfürsorge der bedeutungsvollste Lebensbereich ist, zum Beispiel im Vergleich zu Beruf, Hobbys, Vereinen, eigene Paarbeziehungen, Haus und Garten und Sonstiges. Auffällig ist, wie extrem diese Glücksgefühle, diese Steigerung der Lebensqualität durch Enkelfürsorge dargestellt werden von den befragten Großmüttern. Also beispielsweise, keiner der Befragten äußerte, irgendeine Gegenleistung zu erwarten, zum Beispiel bei Pflegebedürftigkeit. Alle waren der Meinung, dass es darum gehe, den Enkeln bedingungslose Liebe zukommen zu lassen, damit diese die dann später weitergeben. Also im Fokus war immer ganz klar, wir geben diese Liebe jetzt, damit die Kinder später zu liebesfähigen Menschen werden. Alle Großmütter empfanden auch es als äußerst positiv, als sie zum ersten Mal Großmutter wurde. Keiner der Befragten äußerte sich negativ darüber. Man könnte ja meinen, dass gerade bei Frauen, die oft Angst haben, älter zu werden, dass das ein durchaus auch ambivalenter Übergang ist. Und das kommt sicherlich auch vor. Großmutter werden bedeutet ja, damit ist klar, man gehört zur älteren Generation. Aber diese Glücksgefühle, die ausgelöst werden durch ein Enkelkind, die überwiegen alle negativen Gefühle, die damit in Zusammenhang stehen.
Warum bloß? Liegt es daran, dass Omas ihre Kinder und Kindeskinder ganz einfach lieben? Oder sind sie mit sich vor allem deshalb im Reinen, weil sie tradierte Rollenmuster oder gängige Moralvorstellungen bedienen, wenn sie mit dem Enkel spielen? Oder läuft hier etwa ein genetisch verankertes seelisches Programm ab, das womöglich dem Fortleben der menschlichen Art dient? Das alles muss kein Widerspruch sein, meint der Humanethologe Wulf Schiefenhöfel. Er forscht am Max-Planck-Institut im oberbayerischen Andechs Erling und stellt die grundsätzliche Frage lieber anders.
Sind die Gesetze, unsere kulturellen Regeln und Normen, sind die gegen unsere Natur? Wie das viele, auch soziobiologische Kollegen in Amerika meinen und hier auch. Dass also unsere Natur ganz böse und wild ist und wir brauchen diese ganzen Regeln, damit wir gezähmt werden? Oder sind sie secundum naturam? Nicht contra naturam, sondern secundum naturam. Und das, glaube ich, hat auch Konrad Lorenz schon so gesehen. Viele unserer Regeln bauen auf aus unseren biopsychischen Grundtendenzen. Und ich denke, das kann man gerade bei der Großmutter besonders schön sehen.
Die eine backt Pfannkuchen, die andere hilft bei den Hausaufgaben, die dritte geht mit den Kids Rollerbladen. 2005 ergab eine breit angelegte europäische Studie, dass fast 60% der Großmütter im Laufe eines Jahres zumindest gelegentlich ein Enkelkind betreuen. Mehr noch, ob in Simbabwe, Israel, den USA, dem Kongo oder in Deutschland. Ohne Oma und auch Opa stünde so mancher kleine Erdenbürger ziemlich alleine da. Sie springen ein, wenn die Mütter arbeiten gehen oder an AIDS gestorben sind, weil Krippenplätze fehlen oder die Eltern ganz einfach mal ihre Ruhe haben wollen. Von dem Geld, das in Milliardenbeträgen weltweit Richtung Enkel fließt, ganz zu schweigen. Vielfach engagieren sich die Großeltern vollkommen freiwillig, aus reinem Vergnügen, wie sie der Evolutionspsychologin Sabine Hoyer bei ihren Interviews gestanden.
Wenn man die Großmütter fragt, warum sie sich kümmern, dann deshalb, weil es ihnen Spaß macht, weil sie es als befriedigend empfinden, weil es ihre Lebensqualität erhöht, weil sie Effekte haben, dass sie sich verjüngt fühlen mit den Enkeln. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die im subjektiven Bewusstsein eine Rolle spielen. Aber wenn man sich überlegt, warum wirkt das denn befriedigend? Warum macht das Spaß? Dann kommt man wieder dazu, dass natürlich die Grundlage von all dem die Reproduktionsstrategien sind, die sich in ganz tiefen motivationalen Strukturen darstellen und die dann eben als befriedigend erlebt werden. Also das ist ähnlich wie, warum verliebt man sich? Man verliebt sich ja nicht, weil das eine gelungene Reproduktionsstrategie ist, sondern man verliebt sich, weil man sich verliebt, weil es Spaß macht, weil die Sache an sich als Belohnung empfunden wird. Und so wird auch die großelterliche Fürsorge an sich als belohnend empfunden.
Making the best of a bad job. Weil ältere Frauen keine Kinder mehr bekommen können, überschütten sie halt ihre Enkel mit Liebe. Diese Erklärung kann Evolutionsbiologen nicht zufriedenstellen. Denn in der Natur setzen sich letztlich nur Varianten durch, die der Gattung auch Vorteile verschaffen, die den Wettkampf gewinnen, damit die besten Gene von Generation zu Generation weitergegeben werden. Aber demnach wären ja nur diejenigen von Nutzen, die der direkten Reproduktion dienen. Weshalb sich Wissenschaftler seit Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Frage beschäftigen, warum Frauen eigentlich, anders als Männer und die meisten Säugetierweibchen, im Laufe ihrer Existenz steril werden.
Das ist ein evolutionsbiologisches Problem, das muss man erklären,
sagt Wulf Schiefenhöfel. Die Natur hätte schließlich auch dafür sorgen können, dass sich mit der stetig erhöhenden menschlichen Lebensdauer die Phase der weiblichen Fortpflanzungsfähigkeit ausdehnt. Aber der Vorrat der weiblichen Eierstöcke ist seit Menschengedenken immer gleich begrenzt. Das muss die Wissenschaft ganz einfach als Tatsache akzeptieren, meint Eckhard Volland, Soziobiologe an der Universität Gießen.
Die Sterilität ist sozusagen vorgegeben. Ich sag mal so ein bisschen salopp, eine evolutionäre Erblast von unseren gemeinsamen Vorfahren zwischen uns und den Schimpansen, was man daran erkennen kann, dass auch die Schimpansen eine gleiche Reproduktionsphysiologie haben. Auch die Schimpansinnen haben letztlich eine Menopause, nur, und das ist der eigentliche Unterschied, sie leben danach nicht mehr lange. Die Frage ist also nicht, die Menopause zu erklären, sondern man muss erklären, wieso lebt man noch danach so eine beachtliche Lebenszeit.
Bereits in prähistorischen Jäger- und Sammlergesellschaften wurde so manche Frau deutlich älter als 45 Jahre. Dass es ein langes Leben nach den Wechseljahren gibt, ist also nicht etwa nur der Medizin oder einer optimierten Ernährungslage geschuldet, sondern hat sich evolutionär entwickelt. Mittlerweile machen postmenopausale Frauen 15% der Weltbevölkerung aus, 2/3 aller über 60-Jährigen und 3/4 aller über 70-Jährigen sind weiblich, Tendenz steigend. Heutzutage teilen junge Leute Lebensspannen von bis zu 30 Jahren mit ihren Großmüttern, etwas kürzere auch mit ihren Großvätern. Die Göttinger Psychologin Sabine Hoyer, die 1800 Enkel schriftlich befragt hat, stellte allerdings fest, dass die Männer bei der Sorge um den Nachwuchs meistens im Hintergrund bleiben.
Sie äußern auch, dass der Bereich sehr bedeutungsvoll ist. Wenn man aber fragt, wer hält die Kontakte, wer sorgt für einen regelmäßigen Austausch, wer telefoniert einmal die Woche, wenn die Entfernungen groß sind, dann sind das immer die Großmütter. Und auch die Kinderbetreuung, also Babysitterdienste, sind in der Regel die Großmütter. Das ist ganz selten, dass die Großväter sich da sehr kümmern. Und wir merken es auch sehr deutlich, wenn die Großelterngeneration sich trennt, bleibt die Großmutter den Enkeln in der Regel erhalten, die Großväter jedoch seltener.
Die sogenannte Großmutterhypothese, die die amerikanische Anthropologin Kristen Hawkes vor etwa 10 Jahren genauer definierte, besagt, dass der Mensch seine Langlebigkeit den altruistisch helfenden frühen Großmüttern zu verdanken hat. Sie verbreiteten ihre Gene indirekt weiter, indem sie ihre erwachsenen Kinder und die Enkel tatkräftig unterstützten, anstatt die Hände in den Schoß zu legen. Wahrscheinlich geht sogar die Vergrößerung des menschlichen Gehirns auf die Rechnung der rührigen Seniorinnen, denn es waren wohl vor allem ältere Frauen, die nahrhafte Wurzeln und proteinhaltige Maden zusammentrugen, während die jungen Mütter ihre Babys versorgten. Wer weiß. Die stammesgeschichtliche Funktion der ersten Großmütter lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Forscher wie Eckhard Volland müssen Umwege gehen, um evolutionäre Vorgänge nachvollziehen zu können.
Und zwar haben wir hier an der Universität in Gießen ein Forschungsprojekt seit inzwischen, ich glaube, 20 Jahren, in dem wir historische Einträge in Kirchenbüchern aus Friesland sehr akribisch aufarbeiten, die Einträge zu ganzen Familiengeschichten kompilieren und die Familiengeschichten kombinieren, sodass wir generationsübergreifende Effekte und Strategien und Verhaltensweisen der damaligen Bevölkerung im 18. und 19. Jahrhundert rekonstruieren können. Und da haben wir mal geschaut, welche Rolle eigentlich die beiden Großmütter und die beiden Großväter auf den biologischen und den sozialen Erfolg ihrer Kinder und Kindeskinder hatten. Und da ist in der Tat ein sehr interessantes Ergebnis bei rausgekommen. Wenn die Großmütter nämlich noch lebten bei der Geburt eines Kindes, hat das dazu geführt, dass vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres dieser Kinder deren Säuglingssterblichkeit statistisch deutlich gesenkt werden konnte. Also offenbar haben die älteren Damen dazu beigetragen, dass es in den Familien gut voranging. Sie hatten vielleicht das Wissen, wie man mit Krankheiten umzugehen hat. Sie hatten vielleicht gute Kompetenz in Kinderfürsorge. Oder sie haben einfach nur unterstützend gewirkt, dass die Mütter selbst sich um die kranken Kinder kümmern können. Wie auch immer im Einzelnen, das wissen wir so genau nicht. Aber da hatten die Großmütter einen positiven Effekt auf das Wohlergehen ihrer Enkel.
Ein Ergebnis, das durch Forschungen anderer Wissenschaftler Bestätigung fand. Sie untersuchten das Naturvolk der Hadzabe in den Savannen Tansanias, die Siedler Quebecs, finnische Samen im 18. und 19. Jahrhundert, gambianische Gartenbauern, ungarische Roma, die Bevölkerung des indischen Assam oder eine frühneuzeitliche japanische Dorfgemeinschaft. So unterschiedlich die ökologischen und sozialen Bedingungen auch waren, immer führte das Wirken von Großmüttern entweder dazu, dass ihre Töchter mehr Nachwuchs bekamen als andere Frauen oder dass die Enkel gesünder heranwuchsen bzw. seltener starben als der Durchschnitt der Kinder. Der Anthropologe Wulf Schiefenhöfel vom Max-Planck-Institut im oberbayerischen Andechs-Erling hat bei den Tropriandern, einem Inselvolk in Papua-Neuguinea, ähnliche Zusammenhänge beobachtet. Er kann guten Gewissens behaupten:
Die Evolution hat die Menschengroßmutter hervorgebracht, weil es für unsere Spezies besser war, nicht mit 50, 55, 60 noch Kinder zu bekommen, sondern in die Enkel zu investieren. Und das sehen wir, denke ich, auf der ganzen Welt.
Mit einer gewichtigen Einschränkung allerdings, die bisher unerwähnt blieb. Ältere Frauen kümmern sich bevorzugt um die Kinder ihrer Töchter. Sind sie im Haushalt von Sohn und Schwiegertochter zugange, schaden sie dort eher, als dass sie nützen. Eckhard Volland stellte anhand der Kirchenbücher der ostfriesischen Küstenmarsch Krummhörn fest, dass die Nähe einer Großmutter väterlicherseits mehr Fluch als Segen bedeutete.
Wir haben das zweimal überprüft, weil wir zunächst geglaubt haben, da ist ein Rechenfehler drin oder irgendwo stimmt da was nicht. Aber die Sache ist wasserdicht. Wir finden keinerlei positive Auswirkung auf das Überleben der Enkel. Im Gegenteil, wir finden sogar eine Erhöhung der Säuglingssterblichkeit im ersten Lebensmonat der Kinder. Und das ist eine Sache, die konnten wir uns überhaupt gar nicht erklären. Wie kann man sich das vorstellen? Denn im ersten Lebensmonat sterben Kinder durch das, was in der Medizin endogene Ursachen genannt wird, also in aller Regel durch angeborene Probleme, nicht so sehr durch Umweltprobleme, in die sie hineingeboren werden. Also möglicherweise können diese Kinder überdurchschnittlich häufig schon vorgeburtlich irgendwie geschädigt gewesen sein. Könnte es sein, dass hier die beiden Frauen in den Haushalten das ausgetragen haben, von dem der Volksmund ja so viel zu berichten weiß, ihre Dominanzgerangel, ihre Streitigkeiten über die Herrschaft innerhalb der Küche, mit all den Problemen, die damit zusammenhängen. Und das mag möglicherweise so viel Stress verursacht haben, dass die jungen Frauen mit größerer Wahrscheinlichkeit Kinder entbunden haben, zur Welt gebracht haben, die nicht ganz so lebensfähig waren wie die jungen Frauen, die von diesem Stressfaktor verschont geblieben sind.
Sind also die bösen Schwiegermütter ein evolutionsbiologisch bedingter Fehler im System? Für die Forscher erscheint der Zusammenhang logisch. Weil die werdenden Großmütter nicht sicher sein können, ob das Kind im Bauch der Schwiegertochter vom eigenen Sohn oder einem fremden Mann stammt, verlegen sie sich auf manipulative Strategien. Die junge Frau hat nicht viel zu lachen. Eckart Volland stellte fest, dass sich damals in der Krummhörn auch die Rate der Totgeburten signifikant erhöhte, wenn die Mutter des Gatten zu Hause das Regiment führte.
Denken Sie mal ein bisschen zurück in das 18. 19. Jahrhundert in einer bäuerlichen Gesellschaft in Ostfriesland. Es wurde schwer gearbeitet und es gab Arbeitsprozesse, die waren riskant und gefährlich. Und jetzt stellt sich die Frage, wen schicken Sie in diese Arbeitsprozesse rein? Ihre schwangere Schwiegertochter oder die schwangere eigene Tochter? Ja, stellen Sie sich vor, Sie müssen Kühe austreiben nach der Winterpause auf die Weiden. Das ist nicht ganz ungefährlich. In aller Regel sagen Menschen, wenn man sie fragt, ehrlich, ich würde eher meine Schwiegertochter schicken als meine Tochter, weil ich zu meiner Tochter noch eine andere Affektion habe. Ja? Sie ist mir eben näher als die Schwiegertochter. Und ganz pragmatisch formuliert, selbst wenn denn mal etwas passiert, das ist sehr dramatisch, keiner will es und keiner sehnt es herbei, aber wenn es passiert, ist der Schaden nicht so groß. Schließlich kann der Sohn ein zweites Mal heiraten oder wenn ein Enkel verloren geht, kann ein anderer geboren werden. Ja, das sind Verluste, die kompensiert werden können, aber die eigene erwachsene Tochter, die kann nicht ersetzt werden.
Durch Eckart Vollands überraschende Thesen angeregt, ging Wulf Schiefenhöfel seine über die Tropriander in Neuguinea gesammelten Daten noch einmal durch. Er entdeckte, dass dort die Großmütter sehr oft die ältesten Kinder ihrer Töchter adoptieren. Nur ganz selten jedoch nehmen die Großmütter väterlicherseits Enkel bei sich zu Hause auf.
Das könnte jetzt zu tun haben mit der matrilinearen Struktur dieser Gesellschaft. Das bedeutet, dass die Zugehörigkeit eines Kindes, wie wir sagen würden, der Familienname, im dortigen Fall der Clan, der kommt von der Mutter und nicht vom Vater, wie das bei uns bis vor 10 Jahren ja üblich war. Wir haben eine patrilineare Deszendenz. Schiefenhöfels lassen sich alle verfolgen weit in die Vergangenheit zurück auf irgendwelche väterlichen Schiefenhöfels. Und die Frauen, die gehen verloren mit ihrem Clan-Namen. Und in der Trobriand-Gesellschaft ist das andersrum. Die Kinder werden alle nach den Frauen gerechnet. Die mütterliche Linie ist die, die sich hindurchzieht durch die Genealogie. Und jetzt könnte man also sagen, gut, die Tatsache, dass die Mutter so wichtig ist für die Enkelkinder, liegt daran, dass es eine matrilineare Gesellschaft ist.
Einleuchtender jedoch erscheint Wulf Schiefenhöfel das bereits erwähnte Argument der Vaterunsicherheit. Denn die jungen Tropianderinnen treiben es vor der Ehe recht bunt. Der letztlich gewählte Gatte und seine Mutter haben also wenig Gewissheit, dass das erstgeborene Kind ihrer eigenen Abstammungslinie entspringt. Bei der Großmutter mütterlicherseits gibt es solche Bedenken nicht. Bis in die heutige Zeit lassen sich die Muster dieser ehrgeizigen Reproduktionsstrategien erkennen. Evolutionspsychologin Sabine Hoyer stellte bei den 24 befragten Großeltern fest,
also die mütterliche Linie kümmert sich stärker, hat häufiger Kontakt als die väterliche Linie. Und das ist auch in dieser kleinen Untersuchung deutlich, aber kam auch bei all unseren Untersuchungen zu Enkeln heraus, dass eben die Großmutter mütterlicherseits ganz klar eine Sonderstellung genießt. Also sie setzt sich von den anderen drei Großeltern in der Regel deutlich ab. Merkt man einerseits eben an Kontakthäufigkeiten, an wahrgenommener emotionaler Nähe, auch zum Beispiel ganz spannend an den Namen. Die Großmutter mütterlicherseits hat oftmals in den Familien einen Extranamen. So die Großmütterler oder die Liebe oder die Großmutter mütterlicherseits wird als die Oma oder Omi bezeichnet, während die Großmutter väterlicherseits eben die Großmutter ist.
Bunica Bate Doba, Oma schlägt die Trommel, heißt der Song, mit dem eine moldawische Band 2005 am Eurovisionswettbewerb teilnahm. Oma gibt den Ton an. Die zentrale Rolle der Mutter bestätigen zahlreiche evolutionspsychologische und soziobiologische Untersuchungen. Sie hilft bei den Geburten. Bei ihr fühlen sich die Enkel am wohlsten. Von ihr lernen sie am meisten, wie auch Wulf Schiefenhöfel bei den Südseeinsulanern in Papua-Neuguinea feststellen konnte. Dort verfügen bereits kleine Kinder über verblüffend detaillierte Pflanzenkenntnisse.
Wahnsinn. Ja, bei uns wissen Kinder gar nichts. Die Lehrerin gibt sich die größte Mühe und redet eine Stunde über den Unterschied zwischen Fichte und Tanne und Kiefer und Lärche und so weiter. Und dann gehen die Kinder in den Wald und wissen überhaupt nicht, was da wächst. Ja. Und der Punkt ist eben, dass die Kinder solche Sachen kontextuell von der Großmutter gesagt haben, schau mal, diese beiden Pflänzchen da, die sehen so anders aus, die eine lebt im Schatten und die andere in der Sonne, die sind aber verwandt. Und jetzt guck dir das mal genau an, wie die Blüten sind und so. Ja? Also die sind als Lehrerinnen besonders wichtig.
Im Ranking der vier Großeltern belegt die Mutter überall und immer den Spitzenplatz, während sich der Großvater väterlicherseits am wenigsten um die Enkel kümmert, wie Sabine Hoyer anhand der Befragung moderner Omas und Opas feststellen konnte. Trotz emotionalen Interesses wissen die Opas in der Praxis mit dem Nachwuchs des Sohnes kaum etwas anzufangen. Übrigens, auch die Großväter vergangener Zeiten fanden wohl eher schwer einen Platz im wuchernden Familiensystem. Eckart Volland.
Es gibt diese ganz genuine Großvaterrolle offensichtlich nicht. Aber ich will nicht ganz so frustrierend formulieren für die Männer, denn sie haben offensichtlich doch eine Aufgabe. Im hohen Alter, das ist ein Indiz, das formuliert wurde in einer englischen Arbeitsgruppe. Die konnten nämlich zeigen, dass die älteren Männer indirekt einen Effekt haben auf das Wohlergehen der Großmütter, die dann ihrerseits wieder hilfreich für die Enkel gewirkt haben. Also ein bisschen salopp formuliert, es ist Aufgabe der Großväter, die Großmutter bei Laune zu halten.
Und vielleicht auch ein bisschen ausgleichend zu wirken, wenn die Oma angesichts der Schwiegertochter wieder einmal Gift und Galle spuckt. Denn laut Sabine Hoyers Untersuchungen ist das Verhältnis des Vaters zur Frau seines Sohnes eigentlich recht gut. Da spielt der Flirtfaktor eine Rolle. Denn der Opa ist ja bis ins hohe Alter noch zeugungsfähig. So einleuchtend das alles klingt, die Göttinger Psychologin warnt dennoch davor, den Erkenntnissen von Humanethologen und Evolutionsforschern im Alltag allzu viel Gewicht beizumessen.
Letztlich geht es immer um individuelle Geschichten und das ist ein komplexes Wechselspiel zwischen den evolutionsbiologischen Vorgaben, die dann interagieren mit entwicklungspsychologischen Faktoren, mit individuellen kulturellen Faktoren, mit gesellschaftlichen Faktoren. Was letztendlich rauskommt, das ist immer ganz individuell. Also es gibt die Großmutter väterlicherseits, die hingebungsvoll sich jeden Tag als Babysitterin betätigt bei den Enkeln, während die Großmutter mütterlicherseits zum Beispiel arbeitet und einfach überhaupt keine Zeit für die Enkelfürsorge aufbringt. Also es ist immer ein Wechselspiel zwischen individuellen Faktoren und biologischen. Und das, denke ich, aber war auch schon immer so.
Aber eins ist trotzdem klar. Die Menschheit scheint für ihr Überleben Großeltern dringend zu brauchen. Ein starkes Argument für Omas und Opas, die heutzutage für mehr Rechte im Umgang mit Enkeln kämpfen und sich in Großelterninitiativen zusammentun. Allerdings könnten ihnen, hierzulande zumindest, die Objekte ihrer Zuwendung eines Tages auch ausgehen. Wie eine Untersuchung des Deutschen Zentrums für Altersfragen zeigt, steigt nämlich der Anteil der enkellosen Alten seit Jahrzehnten kontinuierlich an, während sich die Zahl der Kinder verringert. Aber vielleicht gelingt es derartig enttäuschten Senioren ja auch, ihr verhindertes familiäres Engagement auf andere Bereiche gesellschaftlichen Lebens zu lenken und sich hingebungsvoll um Frieden, Umweltschutz oder Flüchtlinge zu kümmern.